Podcast à la Riviera Academy. Herzlich willkommen bei Immowissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Ivia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Patrick Bierhals.
Ja, hallo erstmal. Ich bin hier als Leiter bei Cobalt und verantworte hier das Team in Berlin.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, Patrick, dass du da bist. Führung ist nicht so ein ganz so einfaches Thema und vor allen Dingen nicht zu Zeiten des Fachkräftemangels. Die Immobilienbranche kennt es nur zu gut. Gerade Verwalter wissen, wie schwer es ist, neue Mitarbeiter zu gewinnen und auch die Mitarbeiter, die wir haben, zu halten. Eine Riesenherausforderung. Und ja, jetzt kommt noch so ein neues Stichwort, New Work, immer neue Ansprüche, immer neue Wünsche auch der Mitarbeiter. Wie gehen wir damit um? Was können wir machen, auch dass wir unsere Mitarbeiter langfristig halten können? Was genau das sein könnte, darüber sprechen wir gleich.
Immobilien verwalten heißt Verantwortung tragen. Mit Aticon Immobilienwirtschaft haben Sie den Rücken frei bei allen Versicherungsfragen. Klar, unabhängig und rechtssicher. Aticon, Ihr Partner für die Immobilienwirtschaft. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Ja, wir haben gerade schon kurz angesprochen, wir sprechen heute über New Work, also ja, eine neue Art zu arbeiten. Patrick, erklär doch mal, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, was können wir uns darunter vorstellen?
Klar. Also New Work ist ja geprägt von ganz vielen Buzzwords. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, ja. Aber also ursprünglich New Work so definiert Arbeit, die der Mensch wirklich will. Ja? Mhm. Also wirklich die Selbstverwirklichung anstatt reiner Erwerbsarbeit. Da kommt ursprünglich dieser Begriff New Work her. Heute ist es der Sammelbegriff für diverse Arbeitsmodelle in der Businesswelt, getrieben über Flexibilität, Homeoffice, Remote-Arbeiten, Hybrid-Arbeiten bis hin zu Selbstorganisation und Agilität, flache Hierarchien ist ein ganz, ganz großes Buzzword, was New Work dann bespielt, Sinnorientierung und Purpose und eben auch viele digitale Tools, die diesen Wandel zu New Work, also Arbeit, die der Mensch wirklich will, ja, begleitet. Das heißt, Arbeit, die frei, sinnstiftend, selbstbestimmt sein soll. Ja, das ist so ein bisschen, also weg von starren Hierarchien, weg von starren Prozessstrukturen, Prozesskulturen, hin zu dem selbstbestimmten Arbeiten. Das ist eigentlich das, was New Work ausmacht. Aber ehrlich gesagt, jeder versteht darunter auch so ein bisschen was anderes. Ne? Ja, weil jeder setzt sich natürlich mit dem Thema auch sehr individuell auseinander. Was bedeutet New Work für mich als Kassierer an der Kasse? Kein Homeoffice, kaum Flexibilität. Aber auch da gibt es New Work-Themen, die da einfach immer wieder zum Tragen kommen. Und viele Unternehmen, muss man auch sagen, investieren in fancy Tools, sei es der Coworking Space oder sei es dann auch, weiß ich nicht, Angebot von Workation oder ähnliches, aber eben nicht so wirklich in den kulturellen Wandel. Ne? Also dieses, okay, jetzt haben wir hier ein fancy Coworking Space oder wir haben jetzt hier ein neu designtes Office mit bunten Pflanzen und irgendwelchen Lounges zum Austauschen mit irgendwelchen Mottos. Ist nicht unbedingt der kulturelle Wandel, der direkt davon dann auch abgeleitet werden kann. Ne?
Jetzt hat sich ja viel getan in der letzten Zeit. Du hast schon angesprochen, also bis hin zu irgendwie tollen Angeboten, Workation und was ich alles machen kann. Da wachsen ja auch die Ansprüche der Mitarbeiter. Und jeder hat eben auch andere. Hast du dann da Tipps, wie ich als Führungskraft auch damit umgehen kann? Also was,
Also ganz wichtig ist, glaube ich, New Work heißt nicht, es gibt keine Führung mehr, sondern New Work heißt, es gibt jetzt andere Führung. Ja. Mhm. Das Problem ist, dass viele New Work als Projekt sehen. In Wahrheit ist es aber die Haltung und die Einstellung zur Arbeit. Und da ist es als Führungskraft eben besonders wichtig, dass es nicht darum geht, als Führungskraft Ergebnisse zu kontrollieren und auch Ergebnisse zu fordern und zu erwarten, sondern vielmehr einen Weg bereitzustellen, zu einer gewissen Lösung zu kommen. Und die Lösung, das ist, was zählt. Und da geht es dann eben wirklich darum, ein Problem gemeinsam aufzuwerfen, die Lösung für das Problem erarbeiten zu lassen, die erarbeitete Lösung sich gemeinsam anzugucken und daraus wieder neues Problem, neue Lösung. Und das ist am Ende des Tages der Kreislauf. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen das Statement, was dahinter steckt. Aber gerade in schwierigen Zeiten, also wenn wir uns wirtschaftlich konjunkturellen Abschwung angucken, ja, oder wenn wir uns irgendwie eine hohe Inflation angucken, gerade in schwierigen Zeiten ist das natürlich die Zerreißprobe. Weil dann die Frage ist, kann die Führung so weitergehen? Also zählt nach wie vor die Lösung, die am Ende steht? Oder müssen wir in der Führung jetzt wieder die Schritte davor uns angucken? Wie macht der Mitarbeiter die Arbeit? Wie kommt er zur Lösung? Gibt es jemand anderen, der einen besseren Weg kann? Bin ich als Führungskraft diejenige oder derjenige, der den besseren Weg eigentlich selber kennt und dem Mitarbeiter eigentlich lieber sagen möchte, wie es ganz genau gemacht wird und dann auch wieder in Freiheit, Selbstbestimmtheit und so weiter einschränkt?
Da ist ja auch jeder Jack einfach anders, ne? Auch die Mitarbeiter, ne? Der eine braucht mehr Führung, der andere freut sich auch, wenn er ganz viel eigenständig machen kann und kreativ sein kann, ne? Und oder was auch immer sein kann, aber auf jeden Fall viel selbst machen kann.
Ja, ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Mitarbeitern, die Führung brauchen und Mitarbeitern, die Führung wollen. Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema. Am Ende des Tages muss Führung immer so strukturiert sein, dass sie für beide einen Mehrwert stiftet. Ich habe keinen Mehrwert darin, einem Mitarbeiter vorzudiktieren, wie er eine Aufgabe zu machen hat. Der Mehrwert ist vielleicht, dass das Ergebnis eher an das rankommt, was ich erwartet habe. Aber wenn es um die Lösung von einem Problem geht und das Problem ist mit der Variante des Mitarbeiters gelöst, dann ist es eigentlich auch schon wieder egal, ja, wie der Mitarbeiter zur Lösung gekommen ist. Das ist sehr abstrakt, aber dann gibt es natürlich auch noch die Mitarbeiter, die Führung wollen oder Führung brauchen. Ganz viel ist dann so dieses Denken, ich habe jetzt hier ein doppeltes Netz, einen doppelten Boden, ich kann keinen Fehler machen, weil meine Führungskraft sagt mir ja genau, was ich machen soll.
Sagt genau, was ich
dann
machen muss. Genau.
Ja, das ist so ein bisschen die Verweigererhaltung, sag ich mal, vor New Work, weil eigentlich, das ist diese klassische Erwerbsarbeit, ich mache einfach genau das, was mir gesagt wird, dafür bekomme ich Ende des Monats mein Geld. Ja.
Aber eigentlich, also ganz eigentlich ist es ja auch für eine Führungskraft cool, wenn der Mitarbeiter eben halt auch eigenständig ist, ne? Und auch Lust hat. Und da sind wir auch wieder, also bei einem ganz wesentlichen Punkt, Freude hat an seiner Arbeit und da auch also weiterdenkt selber mit, ne? Und nicht eben nur ausführt.
Total. Für mich als Führungskraft ist es viel spannender, mich mit Mitarbeitern darüber zu unterhalten, wohin der nächste Karriereschritt geht, wo Entwicklungspotenziale sind, sei es Soft Skills oder Hard Skills, als darüber zu sprechen, wie jetzt die Aufgabe gelöst wurde.
Ein Riesenthema ist auch Homeoffice, ne? Also
ja.
Durch Corona sind viele haben es, glaube ich, als sehr positiv auch genossen, viel im Homeoffice zu bleiben und sich dann wieder aufzuraffen und ins Büro zu fahren. Also ne, wirkt manchmal eher auch wie so ein großer Schritt. Womöglich hat man ja auch lange Arbeitswege. Ne? Da hat auch ein Riesenthema, oder? Wie gehe ich damit um? Also weil im Prinzip, je nach Job, spricht er ja vielleicht auch gar nichts gegen. Trotzdem ist es ja auch nett, mal zusammenzukommen als Team. Ne?
Ist, glaube ich, eine Typfrage. Ich glaube, es gibt durchaus die Kategorie Mitarbeiter, die sagen, komme alleine ohne Team ganz gut zurecht. Ich hab genug Freunde, ich brauche keine neuen Freunde mehr auf der Arbeit suchen. Ich habe genug soziale Kontakte im sozialen Umfeld. Da reicht es mir, wenn ich mich irgendwie privat ein bisschen austobe in meiner Freizeit. Ja. Und dann gibt es natürlich aber auch eine andere Kategorie, die sagen, ja, aber die Arbeit ist nicht nur für mich die Arbeit, zu der ich hinfahre, sondern es ist auch für mich ein Freundeskreis, es ist für mich soziale Kontakte, es ist für mich ein sozialer Austausch, den ich da habe, den ich einfach jetzt vermisse. Aus Führungsperspektive darf Homeoffice kein Grund sein, nicht führen zu können oder schlechter zu führen. Ja, also eine gute Führungskraft muss das sowohl in Präsenz als auch im in der digitalen Infrastruktur mit digitalen Meetings, wie auch immer, oder auch sei es nur Nachrichten via Teams oder E-Mail oder was auch immer, muss das auch so digital gut hinbekommen. Und da ist eben jetzt dann genau die Frage, Unternehmen, das ist viel durch die Presse gegangen, auch große Unternehmen, auch Banken, die viele Mitarbeiter dann zurück ins Büro beordern, nicht 5 Tage die Woche, aber die eben dann auch die Flexibilität deutlich einschränken von 5 Tage die Woche arbeite, ganz egal, wo du willst in Europa, bis hin zu, naja, wir hätten dich schon gern jetzt 4 Tage die Woche hier, 1 Tag darfst du dann noch
auf
Zypern arbeiten. Ja, so, aber das ist halt ein großer Spagat, der da gerade hingelegt wird. Und da ist dann eben genau die Frage, warum ist das so? Ist wirklich nachweisbar, dass das Umsatzzahlen oder entsprechende relevante Kennzahlen, die da zur Bemessungsgrundlage herangezogen werden, nach unten gegangen sind, die vorher deutlich besser waren und das Homeoffice der ausschlaggebende Faktor dafür? Oder ist es ein Gefühl? Oder ist es der Wunsch der Führungskräfte, weil sie nicht die Kompetenz mitbringen, digital zu führen und das eigentlich in Präsenz machen müssen? Und auch dieses Kontrollgefühl, das schwingt da natürlich ganz stark mit, ja. Ich will wissen, wann der Mitarbeiter hier im Büro aufschlägt und ich will wissen, wann er geht, im Vergleich zu, der ist heute im Homeoffice. Arbeitet der überhaupt? Wann hat der angefangen? Wann macht der Feierabend? Läuft die Waschmaschine? Läuft der Geschirrspüler? Macht er das alles nebenbei? Ist das wirklich Pausenzeit gewesen? Da ist natürlich das Kontrollgehen von einzelnen Führungskräften ist natürlich sehr vorherrschend, um diesen Treiber dann zu initialisieren, dass man sagt, okay, wir wollen einfach die Mitarbeiter mehr im Büro haben. Ich glaube, dass es Teams gibt oder auch verschiedene Bereiche gibt, wo es unabdingbar ist, dass man sich gemeinsam austauscht. Alles, was so im Bereich der Kreativität ist, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt, kommen da einfach schneller Ideen, ne? Oder man spielt sich schneller mal den Ball hin und her, als wirklich bei Teams den Kollegen anzurufen, ne? Oder bei Slack eine Nachricht zu schreiben.
Ja, die Hürde ist aber doch größer, ne? So ein bisschen,
ja, total.
Überhaupt sich zu melden. Oder auch in einem Meeting. Also man fällt sich nicht so viel ins Wort wie in live, womöglich, ne, für so richtig Brainstorming.
Ja, weil man viel mit sich selbst ausmacht und weil man dann auch denkt, ja, ich habe jetzt irgendwie den Moment verpasst, mich zu entmuten und dazwischen zu grätschen. Na, der Kollege ist halt eigentlich schon 3 Ecken weiter, da egal, ich lasse es sein. Aber so dieses Thema der Hürde ist natürlich ein großes Thema bei neuen Mitarbeitern. Also digitales Onboarding, schwierig. Funktioniert, kann gut funktionieren, ist aber schwierig, weil gerade wenn man eine gute Unternehmenskultur hat und auch den persönlichen Austausch zwischen den Kollegen sehr stark fördert, wird es einfach in den ersten 2, 3, 4, 5 Monaten nicht klappen, dass der nagelneue Kollege frisch an Bord mit nagelneuem Laptop da sitzt und denkt, wen von meinen ganzen Kontakten aus diesem Unternehmen schreibe ich denn jetzt an wegen meiner Frage? Und das wäre einfach eine andere Situation, wenn der neue Kollege mit 2 anderen in einem Raum sitzt und sagt, Leute, ich habe ein Problem, ich komme nicht weiter. Ja, so, genau. Das merken wir schon ganz stark, dass diese Barriere, ja, weil einfach der persönliche Kontakt fehlt, dass die schon da ist, gerade ganz am Anfang. Aber für etablierte Teams, die häufig und gut miteinander zusammenarbeiten und die auch in der Vergangenheit live schon zusammengearbeitet haben, ist das eigentlich kein Dealbreaker.
Wobei das ja auch schwierig ist. Also nehmen wir an, ich habe ein Team, was die ganze Zeit lange zusammengearbeitet hat und das auch super weiter remote macht. Und jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter und niemand ist da. Ne, das zwinge ich dann quasi alle wieder ins Büro zu kommen oder sage ich, naja, dann, ja.
Kristallisiert sich als gute Strategie heraus aktuell, so Onboarding-Weeks oder Onboarding-Tage zu machen, um einfach auch wirklich so diese Hemmschwelle abzubauen. Wie muss ich den Kollegen nehmen? Der guckt immer so grimmig. Ist der so grimmig? Ja, um das einfach so ein bisschen auf der Empathie-Ebene, auf der Ebene der emotionalen Intelligenz so ein bisschen abzubauen. Aber ja, also eigentlich grundsätzlich ist das moderate Mittel. Es kommt jemand Neues dazu, bedeutet, wir müssen uns jetzt alle erstmal wieder treffen, um dann wieder auseinanderzugehen. Das kann digital auch funktionieren, dauert aber länger. Und da ist dann eben die Frage, wie effizient und effektiv arbeiten Teams miteinander. Das funktioniert so bei sehr stark delegierbaren Aufgaben, also keine Ahnung, wir stellen einen Grafikdesigner ein, der in seinem Camper in Norwegen arbeitet, ja, der da irgendwie jeden Tag den Standort wechselt, aber trotzdem dann irgendwie 8 Stunden am Tag erreichbar ist. so ein Briefing für eine Werbekampagne oder für eine Grafik, für einen Header, für ein Footer, irgendwie, das kann man gut verpacken, kann man Feedback geben, dann gibt es immer bessere Ergebnisse. Da muss man sich jetzt nicht zwangsläufig digital live für getroffen haben, da geht das auch in der digitalen Umgebung. Aber wenn es wirklich darum geht, jemandem was beizubringen, jemanden anzulernen, vielleicht auch in komplexere Strukturen einzubinden, ist es schon erforderlich, dass man das auch persönlich machen kann.
Mhm. Schlussendlich ist aber doch auch, wenn, also ich glaube, Fazit ist ja auch, als Führungskraft muss ich mir vor allen Dingen Zeit einplanen, eben auch, also mich um meine Mitarbeiter wirklich zu kümmern, ne? Und zu gucken, wo sind die Bedürfnisse. Wenn ich da aber ja gut unterwegs bin und eine gute, schöne Arbeitsatmosphäre schaffe, also mag das jetzt räumlich sein, dass es attraktiv ist, weil irgendwie wohlige, weiß ich, Farben verwendet, Möbel, ne? Was auch immer. Oder ich habe noch ein paar Goodies im Büro, gibt es vielleicht Getränke, Essen, weiß ich nicht was. Und wir machen immer eine Kickerpause oder ich habe keine Ahnung. Dann kommen ja auch vielleicht tendenziell Mitarbeiter von sich aus gerne häufiger, ne?
Total. Also das muss halt der entsprechende Anreiz sein. Ja, es gibt so harte Thesen, die sagen, New Work ohne Führung, ohne richtige Führung, ist irgendwie wie ein Segelboot ohne Wind. Und natürlich geht es darum, wenn ein Team weiterkommen will, wenn ein Team sich entwickeln soll, wenn ein Team besser werden soll, geht das nur über gute Führung. Ja. Und auch wenn es brennt und die Krisensituation da ist, geht auch das nur über gute Führung. Wer entscheidet was, wer übernimmt was, wann, ist dann am Ende des Tages doch noch klassische Führungsaufgabe, die man einfach nicht so laufen lassen kann oder treiben lassen kann. Natürlich würde es funktionieren. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich nicht so gut und das Ergebnis würde länger dauern. Und dieser Zeitverlust, gerade in der Krise, spielt da natürlich auch eine große Rolle.
Ja, absolut. Ja. Also das heißt, ich, muss aber im Prinzip schon da auch mitgehen als Führungskraft durch den ganzen Fachkräftemangel, oder? Also ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich habe jetzt keine Lust, mich auch auf neue Konzepte einzulassen. Weiß ich nicht, ich bin jetzt seit zig Jahren im Geschäft, habe meine Verwaltung, da haben wir auch riesen Personalmangel in der Verwaltung. Das heißt, die Mitarbeiter können aber auch schon Ansprüche stellen, oder?
In sehr konservativen Unternehmensumfeldern funktioniert das noch. Aber das noch ist da mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Die Frage ist eben wirklich, wie lange das noch funktioniert. Und wir haben die neue Generation gerade irgendwie in Richtung Abitur und Studium geschickt. Das heißt, die kommt auf den Arbeitsmarkt und die interessiert es eigentlich gar nicht so sehr, ob da jetzt ein Fachkräftemangel ist oder nicht. Die interessieren sich eigentlich dafür, welche Qualität, Lebensqualität kann mir der Job bieten? Und die entscheidet sich dann dafür. Und dann haben wir sicherlich sowieso ein Problem, dass es perspektivisch gesehen weniger Nachwuchs gibt, weil wir einfach geringere Geburtenraten hatten, so vor 20 Jahren, dass wir sowieso das Problem haben, dass mehr in den Ruhestand gehen und weniger nachkommen. Das heißt, der Fachkräftemangel wird tendenziell eher größer. Den kann man jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit digitaler Unterstützung lösen. Ja, KI ist da ein großes Stichwort. Aber das wird es nicht alleine wuppen. Und dann werden wir eben konfrontiert sein mit jungen, neuen Mitarbeitern, die viel lernen wollen, die viel lernen müssen, die aber auch Forderungen stellen und die Forderungen teilweise nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel, ich sehe es nicht ein, 5 Tage die Woche ins Büro zu kommen. Warum sollte ich das tun? Wo ist da mein Mehrwert?
Und das passiert ja jetzt auch schon, ne? Dass Leute kündigen deswegen, weil die plötzlich kommen müssen.
Ja, also gerade, also es gibt natürlich Mitarbeiter, die kündigen, weil das für die unmöglich ist, weil sie vielleicht auch eingestellt wurden mit einem Arbeitsvertrag, der vorsieht, dass sie 5 Tage die Woche remote arbeiten, jetzt dann 3 Tage vor Ort sein sollen, es einfach gar nicht geht, ja, weil die in, weiß nicht,
aber hätte
in Hamburg
ich da die
leben
Möglichkeit,
und in Frankfurt ins Büro sollen.
Hätte ich da die Möglichkeit, mir das einzufordern? Also wenn ich jetzt sage, mein Arbeitsvertrag sagt ja komplett, ich kann also remote arbeiten, jetzt plötzlich soll ich kommen. War ja nicht so
vereinbart. Ja, klar, natürlich. Ja, also die gesetzliche Grundlage ist dafür natürlich gegeben. Da ist natürlich dann
aber
die Frage.
Aber klar, die Atmosphäre ist dann halt nicht mehr so
eben,
schön.
Ne? Ja, von wie viel Erfolg ist das gekrönt? Ja, also wenn am Ende des Tages dann man eben doch leichter zu ersetzen ist von jemandem, der eben dann 3 Tage die Woche vor Ort sein kann oder sein will, ist das natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber.
Und ich selber möchte ja vielleicht auch als Mitarbeiter nirgendwo mehr arbeiten, wo jetzt schon ein Gerichtsstreit und da weiß ich nicht, was gelaufen
eben.
Ist, ne?
Ja.
Das ist jetzt gar nicht mehr nur noch schön. Ja.
Ja, spannend. Also das heißt im Prinzip, ja, ändert sich viel und eigentlich haben wir wahrscheinlich alle Profit davon, wenn wir mitgehen, ne? Und halt gucken, wie wir uns den Herausforderungen stellen und da ja einen guten Weg finden. Weil ich meine, das kostet halt auch Zeit, ne? Und es kostet ja auch Zeit, sich, also klar, wenn ich mit diesen Themen mich gar nicht befassen muss, einfach sage hier, ihr kommt alle 5 Tage die Woche, mir egal. Ich gucke mir gar nicht an, ob ihr jetzt Homeoffice machen könntet oder nicht an dem Tag. Und Workation gibt es auch nicht, ist auch zu viel Aufwand zu organisieren. Und überhaupt, alles, was ihr machen möchtet, geht nicht.
Es
Das,
wird großen
also.
Einfluss auf die Zufriedenheit auch haben. Und da ist dann eben wirklich die Frage, wie lange macht man seinen Job gut? Und das ist dann eben genau wieder dieser Scheideweg zwischen selbstbestimmtem Arbeiten und Erwerbsarbeit. Ja? Weil irgendwann kippt das. Und wenn ich den Job nur noch mache, um am Ende des Monats mein Gehalt überwiesen zu bekommen und nur noch den klassischen Dienst nach Vorschrift mache, weil mein Arbeitgeber kommt mir nicht entgegen und erfüllt nicht meine Bedürfnisse, also mache ich auch nur das, was wirklich vertraglich vereinbart ist, das, für was ich hier bin. Extrameile, noch nie gehört. Ja. Wie zufrieden ist man dann wirklich? Sicherlich wird es Mitarbeiter geben, die das 20 Jahre lang mitmachen. Aber in einer anderen Umgebung, in einem anderen Umfeld wären das vielleicht viel bessere Mitarbeiter mit viel besseren Ergebnissen, mit einer ganz anderen Karriereperspektive auch, weil man ihnen einfach auch den Raum für die Entwicklung und Entfaltung gibt.
Ja, ich glaube, das ist relativ schnell auch spürbar, ne? Wenn ich
Ja.
meinen Mitarbeitern Wertschätzung entgegenbringe und mit denen irgendwie halbwegs ja, so umgehe, dass die sich auch wohlfühlen, dann ernte ich auch ganz viel Früchte, ne? Dann sind die plötzlich dankbar und haben mehr Einsatzwille und Lust und ja. Danke dir. Noch irgendwas,
Sehr
was du
gerne.
unbedingt mitgeben möchtest?
Ich glaube, am Ende zeigt die Krise, ob New Work eine wirkliche Veränderung der Haltung in einem Unternehmen war oder ob es nur das Poster an der Wand war. Das ist, glaube ich, der entscheidende Leitsatz. Ich glaube, das Ziel muss es sein, das Konzept zu etablieren. Das Ziel muss es sein, sich damit vorzubereiten auf die nächste Generation, die ins Unternehmen eintritt. Und das Ziel sollte auch sein, sich damit zu identifizieren und anzufreunden. Und ich glaube, dass die alteingestaubten Führungskräfte, so nenne ich sie jetzt mal, ja, ohne das despektierlich zu meinen, die eben wirklich einen alten Ansatz verfolgen und die eben dann auch da vielleicht sehr strikt in ihren Forderungen sind, dass die sich auf lange Sicht nicht durchsetzen werden und dass die auf lange Sicht auch nicht die agilen Teams führen werden, die super effizient und effektiv neue Lösungen hervortun.
Absolut, ja. Danke dir, Patrick, und danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten da einiges draus mitnehmen, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht Führungskraft sind, aber trotzdem hört man ja viel und saugt ja trotzdem für sich manchmal noch ganz spannende Aspekte mit auf, die man vielleicht auch ins nächste Gespräch, ich nenne es jetzt Mitarbeitergespräch oder was auch immer, wie auch immer die Gespräche heißen bei Ihnen, aber mit Ihrer Führungskraft vielleicht auch da ja, mit reingenommen werden können und ja, wo Sie vielleicht auch nochmal einfach Themen ansprechen können, die Ihnen wichtig sind.
Viel
Ganz,
Erfolg
ganz
dabei.
lieben Dank. Ja. Hängt von der Führungskraft ab, ob das, wie das läuft.
Ganz genau.
Ne? Aber versuchen kann man es ja mal. Und ja, ich glaube, wichtig ist schon, also wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, bei der Arbeit, dass wir uns da irgendwie halbwegs wohlfühlen. Alle, egal in welcher Position. Ja. Danke, Patrick, danke Ihnen.
Sehr gerne.
Und ja, wenn Sie noch Themenwünsche haben oder sonstige Fragen noch offen sind, schreiben Sie gerne an podcast@evia-akademie.de. Gerade zu Führungsthemen werden auch Patrick und ich immer noch mal wieder quatschen im Podcast. Also wenn Sie das interessiert, hören Sie gerne rein. Und es gibt auch sogar noch ältere Folgen dazu schon. Also scrollen Sie gerne mal durch. Danke und bis in 2 Wochen wieder. Und Patrick, bis ganz bald wieder.
Danke,
Ciao.
bis dann. Tschüss.